Das wird einfach immer stumpf runtergerechnet. Ihr wisst, ich bin jemand, der sagt, ich möchte, dass viel, viel mehr Verstand, also Sachverstand und auch Herz, Sachverstand mit Herz, in die Immobilienbewertungen einfließen, damit man wirklich marktkonformere Immobilienbewertungen hat. Das heißt, wenn ich mir den ganzen Krams da rausgerechnet habe, mir über nochmal, auch im Sinne des Paragraphen 7 Absatz 2 ImmoWertV, sich nochmal Gedanken zu machen, ist das, was ich jetzt da rausgerechnet habe, wirklich marktkonform? Weil ich kann es nicht im Modell abbilden. Ich kann da nicht am Sachwertfaktor deswegen rumfummeln.
Ja, eben. Als du jetzt diesen Passus hier eingeleitet hast, habe ich kurz überlegt, ob du darauf hinaus wolltest. Und mir ist nämlich keine Argumentation eingefallen, wie das ginge. Großartig. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir heißen euch ja ganz herzlich willkommen zum Start in die neue Woche mit einer neuen Folge. Wir haben ja letzte Woche hier was ganz Spannendes gemacht. Und zwar habt ihr ja meine Lernkurve mal so richtig live miterleben dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr auch meine Tränen gefühlt habt. Ich habe heute extra was Kurzes angezogen, also hier drunter. Ich kann mich dann also quasi, ich wollte gerade sagen, ausziehen.
Was ist denn das? Schwierig. Achso, wenn das nicht mehr hilft, oder was?
Nee, wenn ich richtig am Schwitzen bin hier, dann ist in Ordnung. Ich fand es übrigens total cool, dass du die letzte Folge das Duell genannt hast. Das habe ich jetzt bei den Shownotes gesehen. Muss aber sagen, dass ich das nicht gerechtfertigt finde, weil das würde ja bedeuten, dass wir uns dass wir ebenbürtig wären. Aber ich finde, es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich hatte hier einen maximalen Lerneffekt. Und habe das Duell auch nicht verloren. Ich habe gelernt und ich finde, das ist ein Gewinn für mich gewesen.
Anne, ich glaube, das war unsere Azubine, die das so genannt hat, nicht
ach
ich.
Ach so. Oh, stimmt, Mandy hat da ja mal dran rum. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann hat sie das so wahrgenommen. Dann danke an dieser Stelle, dass ich scheinbar einen so souveränen Auftritt hatte, dass man das als Duell bezeichnen konnte. Naja, fand ich nicht, aber wie dem auch sei. Ja, so, wir haben uns nämlich gedacht, dass das ja durchaus mal ein Konzept wäre. Wir haben jetzt noch einiges in der Pipeline, weil wir kriegen ziemlich coole Sachen momentan auf den Tisch. Ich bin jetzt auch Gerichtsgutachterin, tatsächlich seit letzter Woche.
Gerichtsgutachterin Anne! Deine,
bewertet fürs Anne, Gericht.
Anne.
Das Wort ist genial. Dabei ist es eigentlich gar nicht so lustig, ne? Ein bisschen makaber ist es schon. Naja, und das werden wir auf jeden Fall noch mit auf den Tisch bringen. Dann kriegen wir jetzt.
Ein Gruß geht übrigens raus an Gerichtsgutachter Arndt. Ja, und ich träume schon von einer gemeinsamen Show bei RTL 2, Gerichtsgutachterin Anne und Arndt.
Anne und Arndt, bewerten fürs Gericht. Das könnte man so gut irgendwo einbinden, aber lassen wir das. Und es ist aber eine Zwangsversteigerung, das ist okay. Also Verteilungsversteigerung habe ich tatsächlich noch großen Respekt, weil da ist ja ein sehr vakanter Konflikt noch hinten dran. Bei der Zwangsversteigerung, ja, wie soll ich denn sagen, das ist ja dann mehr relativ einseitig.
Da ist auch ein Konflikt dran. Der eine leistet nicht das, was der andere von ihm erwartet.
Das ist richtig, aber man muss jetzt auch sagen, der eine hat ein bisschen mehr in der Hand, als der Meinung zu sagen, Ex-Ehemann oder Schwester oder Mami, ich habe keine Lust mehr mit dir her, gemeinsame Gemeinschaft zu bilden, ich klag dich mal raus. Das finde ich schwieriger, aber wie dem auch sei, das haben wir, dann haben wir noch eine richtige Spezialimmobilie, die was kommen wird. Und wenn ich Spezialimmobilie sage, dann meine ich Spezialimmobilie, meine lieben Freunde. Also das wird dann schon sehr in Richtung Betreiberimmobilie gehen. Das bringen wir noch mit, aber heute haben wir wieder was auf dem Tisch, was in... Es ist so ein bisschen in Anlehnung an letzte Woche, auch wieder ein wahrscheinlich sehr steiler Lerneffekt bei mir. Wobei, schon herbeigerufen hat, das muss man ja sagen. Du hast ja diesen Sachverhalt jetzt nicht von mir schon völlig jungfräulich präsentiert gekriegt, sondern wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und zwar geht es darum, dass wir, oder ich, ein Zweifamilienhaus zu bewerten habe. Was grinst denn du schon?
Ich freue mich schon wieder total.
Nein, ich will nicht. Ich will das nicht.
Ich habe das Gutachten schon auf.
Toll. Ist aber jetzt unfair. Nein, wir können es ja tatsächlich auch ein bisschen theoretisch, weil, also Kurzgeschichte dazu. Es ist eine Übertragung innerhalb der Familie. Ja, die das Eigentum bildet momentan eine Gemeinschaft aus Schwestern. Und es sind zwei Einheiten, Dachgeschoss und Erdgeschoss. Und die eine Schwester wohnt oben, die andere unten, logischerweise mit ihrem Mann. Und das Ganze soll an die Tochter gegeben werden. So. Und der Hintergrund, das Problem ist, dass im Rahmen dieser Übertragung zwei Wohnrechte, also lebenslange Wohnrechte für die obere und die untere Einheit und noch eine Leibrentenzahlung für die obere Einheit eingetragen werden soll. So, und jetzt kurzer Disclaimer. Wir werden natürlich, oder ich weiß gar nicht, ob das ein Disclaimer ist, wir werden natürlich, Herr Bayern, das geht jetzt an dich, wenn du das Gutachten aufhörst, keine Orte nennen. Das ist mir wirklich wichtig. Ne? Also hier wird kein Ort genannt, hier wird keine Region genannt. Was es dir natürlich gleich wieder ein bisschen schwieriger macht, mich mit meinen Marktdaten zu konfrontieren.
Ich sage jetzt einfach immer Gera. Für mich ist das alles Gera.
Sehr gut, machen wir alles Gera. Ja, aber bevor du mich jetzt auseinanderpflückst, live vor.
Das habe ich überhaupt, das ist überhaupt gar nicht meine Intention. Du stellst es immer so dar, aber das ist beim letzten Mal einfach so aus Versehen passiert.
Wir haben vorletzte Woche in unserem Seminar gelernt, wie Manipulation funktioniert. Und ich sag mal so, Herr Bayer, das Seminar hättest du vielleicht nicht gebraucht. Aber ich habe ja auch gelernt, Manipulation ist nicht immer schlecht. Ist ja nicht immer schlecht. Du machst das ja ganz sehr, sehr im Interesse der anderen. Aber was wollte ich jetzt erzählen? Oh, ich bin schon wieder ganz, ganz aufgeregt, verwirrt. Genau, ich habe vorhin schon aus Spaß gesagt, wenn ich in ein paar Jahren dann tatsächlich zur ÜBUV-Prüfung gehen darf, dann bin ich zumindest schon mal vorbereitet auf kritische Rückfragen. Pass auf, bevor wir jetzt anfangen, dein Wochenhighlight, da kommst du nicht drum rum.
Mein Wochenhighlight, auch wenn es sich wiederholt, ist das vergangene Wochenende quasi gewesen, weil es ja wunderschönes Wetter war, ich meinen Garten einmal mehr auf Vordermann gebracht habe und, ihr mögt mich jetzt für bekloppt erklären, ich meiner Passion, dem Rasenmähen, schon nachgehen konnte. Das ist für mich immer eine meditative Übung.
Hast du so einen Traktor oder so einen richtigen?
Auch. Ich habe einen ganzen Fuhrpark. Ich habe einen Rasenmäherroboter, ich habe einen Handrasenmäher und ich habe einen Rasenmäher-Trecker. Aber der Trecker geht jetzt weg, weil ich hatte mal deutlich mehr Flächen, aber dadurch, dass ich die Flächen jetzt teilweise entweder der Natur überlasse, da wo meine Bienen stehen, oder aber ein Rasenmäherroboter zugange ist, da wo das Büro steht, brauche ich jetzt den quasi nur noch für zu Hause. Und da reicht mir der Handrasenmäher.
Handrasenmäher heißt so ein...
Ja, so ein Motording.
Eine Karre.
Ja, aber also man muss sagen, das war eigentlich die beste, also so ein Rasenmähtrecker, die beste Anschaffung, die es jemals gab, weil ich brauchte kaum noch Rasenmähen, weil sich ständig irgendeins meiner Kinder darum gerissen hat, Rasenmähen zu dürfen. So.
Also ja, das glaube ich.
Es war definitiv eine Erleichterung für mich. Aber mein meditativer Vorgang ist dadurch irgendwie in den Hintergrund geraten.
Das soll ja durchaus auch beim Wäscheaufhängen entstehen. Der Wäschespinne.
Ja, finde ich nicht. Wäscheaufhängen ist nicht meditativ. Mm-mm. Da kriege ich Rücken.
Oder auf dem Trecker hier nicht. Nein, also ich werde mir das mal in Erinnerung behalten. Aber ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich aus Versehen irgendwie, weiß ich nicht, einen Buchsbaum mit umjägen.
Ach, wieso?
Auf so einem Traktor.
Dein Mann freut sich doch bestimmt über einen Rasenmähtrecker. Du könntest den das nächste Mal einfach mit nach Gera nehmen, wenn du hier bist, mit dem Hänger.
Ja. Der würde ja schon gar nicht heil ankommen in Gera, da geht's ja schon los. Nein, also tatsächlich, glaube ich, ich bin nicht der Typ, der da Meditation findet.
Du kannst ja natürlich auch direkt nach Gera fahren.
Das finde ich schön. Was musst du mindestens haben? 60 km/h für die Autobahn? Das sollten wir irgendwie bei den Gerichtsgutachtern unterbringen. Gut, so, lassen wir das. Mein Fall, ja, folgendes. Ich bin natürlich, also muss dazu sagen, als es hieß, dass dieser Auftrag kommt, war zunächst nur die Rede von einer Leibrente. Nicht von Wohnrechten noch mit dazu. Da, was? Ja, Mann, Entschuldigung, oh Gott, das kam ganz tief unten. Es sind zwei Einheiten, denke mal dran, es sind zwei Einheiten. Die eine wegen mir, die andere, davon wusste ich nicht.
Dann erkläre mir doch bitte mal den Unterschied zwischen einem Wohnungsrecht und einer Leibrente.
Nochmal, es gibt zwei Einheiten. Das heißt, wenn die eine belastet wäre, hatte ich gedanklich immer noch eine freie im Erdgeschoss. Das fandet ihr, Mann, es geht schon los. Euer Ehren, es tut mir leid.
Also eine kurze Aufklärung für all die, die da noch nicht so firm drin sind. Ein Wohnungsrecht ist eine Leibrente, weil es auf eine Person eine zugeschnittene Zahlung beziehungsweise ausbleibende Zahlung, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht, abbildet und dementsprechend an das Leben gebunden ist, also Leibrente.
Ja, wie gesagt, und das kann ja dann tatsächlich mit einem Entgelt verbunden sein. Dazu aber gleich mal eine Frage. Ich habe ja dann, weil ich ja ein ordentlicher Mensch bin, ordentlich recherchiert und Literatur dazu rausgesucht und bin auf dieses Altenteil-Thema dann gestoßen. Das ja eigentlich aus der Landwirtschaft kommt.
Richtig.
Tatsächlich.
Ja.
Wo dann, wie hast du, das habe ich mir jetzt übrigens total übernommen, Fadi, wo Fadi dann schon seinem Sohn, dem Hoferbe, das den Hof überschrieben hat und sagt, Freund, ich bleibe aber hier wohnen.
Ja.
Und ich möchte gewisse Rechte haben. Ne, das kann eine Zahlung sein oder das kann ja noch deutlich weitergehen. Mhm. So. Und in dem Zusammenhang gab es aber auch so Beispiele von wegen, dass der Eigentümer dem alten Teilberechtigten noch zu essen zu kochen hat und in die Wohnung zu stellen hat. Und ich weiß, dass mein ganz, ganz lieber Kollege von mir aus der Gegend, der hatte mich mal gefragt, wie er mit so einer Pflegeverbindlichkeit umgeht, die wohl auch grundbuchrechtlich gesichert ist. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich habe eine Idee, wie ich damit umgehen würde, aber jetzt Frage an dich, weil du ja deutlich mehr Erfahrung hast. Hattest du sowas schon mal? Wie geht man damit um?
Ja, tatsächlich. Das ist eine sogenannte Leibzucht, heißt das auch. Ich finde ja, dass ich habe das immer bezeichnet als moderne Form der Sklaverei. Weil das wirklich ja, also am Ende des Tages übersteigt das ja jeglichen Wert einer Immobilie. Weil das ja. Ja, also im Kern, also weiß ich nicht. Ich habe ja dann immer gleich so Gedanken, wie man sowas kapitalisieren würde. Und am Ende des Tages würde ich dann hingehen, würde mir wahrscheinlich von 3 Pflegediensten irgendwelche Angebote reinholen, die genau diesen Betreuungsumfang umfassen und würde das dann die Kosten dafür dann quasi abzinsen. Aber
den Gedanken hatte ich auch.
Ja, ist vielleicht auch das Einzige, weil also ansonsten kann man das ja nicht in Geld aufwiegen. Also ich hatte schon so Sachen, dass da irgendwie einmal im Monat eine Schweinehälfte geliefert werden muss und einmal im Halbjahr, glaube ich, war das. Oder dass der der Berechtigte quasi da irgendwie jeden Sonntag zur Kirche gefahren werden muss. Hatte ich auch schon, ja. So, da kannst du dann die Taxikosten abzinsen. Ja, ja, aber solche bescheuerten Sachen hast du da teilweise drin. Das kommt halt aus der Landwirtschaft, ja.
Aber ich muss dir sagen, wie gesagt, für mich hat das meine Welt also nicht verändert. Also ja, doch, ich werde mir das jetzt wahrscheinlich auch irgendwie eintragen lassen bei mir, dass ich jeden Sonntagabend mein veganes Essen dann hier hingestellt haben möchte von meinen Kindern. Nein, aber jetzt ergeben sich gleich noch ganz, ganz viel mehr Fragen. Warte, jetzt, vielleicht drehen wir den Spieß ja heute ein bisschen. So, pass auf. Also erstmal hätte ich wirklich nicht gedacht, dass sowas passieren kann, weil ich das nicht in Verbindung mit einer Immobilie gebracht hätte. Also ne, das ist, aber wie soll ich denn sagen? Ach, jetzt habe ich meine Frage weg. Verdammt nochmal, ich bin heute ein bisschen konfus. Ich überlege gerade, was ich fragen wollte. Erzähl du erstmal weiter, vielleicht fällt es mir wieder ein.
Ich habe eine andere Frage. Fangen wir doch mal mit dem Deckblatt deines Gutachtens an. Kann der Wert einer Immobilie bei 0 Euro liegen?
Wahrscheinlich nicht, sondern bei, wir können auch den symbolischen 1 Euro da draufschreiben.
Ich rede jetzt mal so rein ins Offene hier. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen 0 und 1 Euro und zwar ein ganz erheblicher.
Ich würde jetzt sagen, wenn du mal, vorstellen könnte, worauf hinaus willst, ist die Marktfähigkeit, oder?
Nein.
Nein?
Bei 0 Euro wäre es meiner Meinung nach eine Schenkung. Bei 1 Euro sind wir meiner Meinung nach bei einem Kaufpreis.
Ja. Gut, tatsächlich wäre es hier in dem Fall eine Schenkung, aber das ist ja in dem Moment, okay, ich hätte es jetzt fast eher mit dem Thema Marktfähigkeit in Verbindung gebracht.
Also wenn ich eine belastete Immobilie, ne, die nicht marktfähig ist, verkaufe, für einen symbolischen Euro, dann habe ich einen Wert, auf dem sich dann, weiß ich nicht, die Grunderwerbsteuer fußt, auf dem sich dann, kriegt man dann 3,5 Cent oder 5,5 Cent Grunderwerbsteuer? Ne?
Achtung, Klugscheißer, Moment, du hast 2.500 Euro Freibetrag. Ah, okay. Glaube ich, unter 2.500 fangen die nicht an.
Okay.
Das ist ja auch falsch, der Freibetrag, aber es gibt.
Und dann ist es so, dass du ja quasi bei der Immobilie in der Schenkung, also bei 0 Euro, dann gilt ja quasi Schenkungssteuer.
Ja, richtig.
Würde ich jetzt mal so vermuten. Also glaube ich, ist ein Unterschied zwischen 0 und 1 Euro.
Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett falsch verstehe, aber ich finde, das ist ja nur die Basis. Mhm. Und für den Rechtsakt, der hinten dran hängt, das müssen dann andere ausdiskutieren, weil in dem Fall ist es meiner Meinung nach eine Schenkung tatsächlich.
Ja, in deinem ist dann, konkreten Fall schon, aber es ist ja schon dann eine Frage, ob du einen Kaufvertrag oder einen Schenkungsvertrag schließt.
Zwischen ja, stimmt. Weil das ja auch dann mit Unterschied, mit gewissen Steuern dann verbunden ist. Mhm. Ja, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Lässt sich drüber nachdenken. Also hier in dem Moment fast unkritisch. Was würdest du aber jetzt in dem Fall machen, wenn ich weiß, es ist eine Schenkung, würdest du trotzdem einen Euro draufschreiben? Mhm. Warum nicht 50 Cent?
Also wenn es eine Schenkung ist und du sollst quasi zu Schenkungssteuerzwecken den Wert ermitteln, dann kannst du meiner Meinung nach auch 0 da reinschreiben. Würde ich jetzt mal tippen. In dem Fall ist es ja, aber also wäre das auch schon wieder so ein Punkt, wo man drüber nachdenken könnte. Du hast ja definitiv auftraggeberspezifische Vorgaben. Wir unterstellen ja immer einen Kaufpreis auf einem freien Markt zwischen einem verkaufsbereiten Verkäufer und einem kaufbereiten Käufer. Und das sagt ja schon der Name, kaufbereiter Käufer, verkaufsbereiter Verkäufer, dass du einen Kaufpreis haben musst. Und deshalb wäre ich dann wiederum bei einem Euro. Und ich glaube, ganz im Ernst, am Ende des Tages ist es dann auch wurscht. Ich glaube, ich würde aufgrund der Überlegung, die ich gerade hatte, immer einen Euro da eintragen. Ja. Vielleicht kann man auch da die Hörerinnen und Hörer kurz mal abholen. Also im Prinzip ist es ein älteres Zweifamilienhaus. Und es ist so belastet durch schon sehr lange andauernde Wohnungsrechte letzten Endes, dass man sagen müsste, dieses Objekt würde am Markt überhaupt gar keinen Käufer finden, weil niemand, und das ist die Grundüberlegung, bereit ist, jetzt ein Haus zu kaufen, die nächsten 20 Jahre keine Erträge daraus zu erzielen und es auch nicht selber nutzen zu können. Und deshalb quasi dieser symbolische Euro.
Wobei das ist ja nochmal ein bisschen interessanter, weil tatsächlich ist das Grundbuch in Abteilung 2 lastenfrei. Zum jetzigen Stichtag ist das Grundbuch frei. Der Auftraggeber hat aber explizit diese Berücksichtigung von den Lasten gewünscht, weil die im Rahmen dieser Übertragung mit vereinbart wurden. Also ich kenne jetzt die detaillierten Absprachen nicht in der Familie, wie man sich dann finanziell im Endeffekt einigt, ne? Also bedeutet, was dann effektiv wirklich gezahlt wird für dieses Haus oder ob man sagt, naja, nichts dafür lasse ich euch halt wohnen bis zu eurem Lebensende unentgeltlich plus ich zahle noch an die Dame im Obergeschoss jeden Monat halt ein Entgelt, eine Leibrente, die ich auch nicht von der Höhe bestimmt hatte, nur noch zu sagen, die ist mir so kommuniziert worden. Na, deswegen habe ich, glaube ich, ungefähr 3 oder 4 Mal im Gutachten geschrieben, tatsächlich faktisches Grundbuch lastenfrei. Aber es ist halt, wie gesagt, vom Auftraggeber so gewünscht, dass es unterstellt wird und habe halt immer dann noch diese Ausstiegsklausel mit reingebracht. Sollte das nicht passieren, ist das Gutachten halt meiner Meinung nach zu überarbeiten, weil dann wäre es nicht mehr richtig. Ja. Also wie gesagt, es fußt immer auf dieser Eintragung. Und das habe ich auch mit reingeschrieben, dass mir halt außer die Kommunikation vom Auftraggeber nichts vorlag. Ich habe keine Eintragungsbekanntmachung, weil das kann ja auch sein, dass es gerade eben beim Notar abgeschlossen wurde, aber noch nicht im Grundbuch liegt, dass ich auch keine, wie soll ich sagen, privatrechtlichen Vereinigung dazu gab, sondern ausschließlich eine E-Mail, die ich bekommen habe, wo es heißt, Frau Backhoff, bitte so. Ja. Und das, wie gesagt, ist von Anfang an klar geworden, was nicht klar war, von Anfang an war, dass das ganze Haus, ich sage mal so schön, wirtschaftlich belegt wird, ne? Weil du hast, wie gesagt, 2 Einheiten und den Keller natürlich mit und beide sind für einen wirtschaftlich denkenden Marktteilnehmer, einen kaufbereiten Käufer, null nutzbar, weil du hast unten ein Ehepaar wohnen. Ich gehe vielleicht mal ganz kurz in die Statistik mit rein, was Alter auch angeht, und oben hast du, wie gesagt, eine Dame wohnen. Das genaue Alter habe ich nicht im Kopf, aber wir orientieren und müssen uns ja dann vom Wert her an statistischen Lebenserwartungen so ein bisschen orientieren.
Genau, und der zum Wertermittlung Stichtag aktuell gültigen Sterbetafel.
Die ist, glaube ich, von 2022/23 aktuell noch die aktuelle. Und also nach dieser Sterbetafel, ich finde, das hat immer so ein bisschen was, also so ein bisschen was Schwieriges in der Argumentation schon, ist die Wohnung im Erdgeschoss noch 15 Jahre nicht nutzbar und die Wohnung im Dachgeschoss noch, ich glaube, 21 Jahre lang nicht nutzbar. Weil halt die, das muss man auch sagen, das ist ja auch interessant, ich habe unten im Erdgeschoss ein, ich sag mal, zweigeteiltes Wohnungsrecht, weil es auf die Eltern fußt. Und da ist es so, dass die Frau ein wenig älter ist als der Mann.
Eine verbundene Leibrente.
Ja, und der Mann statistisch gesehen länger lebt und sich deswegen diese wirtschaftliche Belegung, weil die ist ja auch nicht es ist ja auch unentgeltlich, also da ist jetzt nicht an die Frau noch eine Zahlung gebunden, sondern ausschließlich dieses lebenslange unentgeltliche Wohnrecht. Und der Mann, ja, wie gesagt, dann halt mit der längeren Lebenserwartung mir halt meinen Zeitraum vorgibt, so habe ich das verstanden.
Ja, genau. Also, und hier ist letzten Endes der Punkt erstmal, wir haben hier verschiedene Arten von Leibrenten. Einmal eine verbundene Leibrente, ja, weil wir haben quasi ein Paar und da ist dann, wird dann festgelegt, dass der länger Lebende oder die länger Lebende das Recht dann übernimmt und quasi bis zum Tod dann nutzen kann, während wir oben quasi ein einfaches Recht haben. Dazu möchte ich übrigens mal einen kleinen Praxistipp loswerden. Den hatte ich dir ja auch gegeben. Und zwar, wenn man auf die Internetseite des Gutachterausschusses Kiel geht, die haben eine sogenannte, der Name ist schon geil, finde ich, Rechenmaschine. Diese Rechenmaschine.
Du bist meine Rechenmaschine.
Diese Rechenmaschine ist ein Excel-Tool. Und das kann wirklich mittlerweile alles. Und das nutzen auch ganz viele. Also es kann Leibrenten von Männern, von Frauen, Männer und Frauen, Männer und Männer, Frauen und Frauen. Das kann wirklich mittlerweile alles. Und das finde ich übrigens, danke an die Kolleginnen und Kollegen vom Gutachterausschuss Kiel. Danke für diese Dienstleistung. Ihr habt da echt einen absoluten Mehrwert geschaffen, muss man sagen. Und das kann man sich runterladen und kann man da sehr, sehr schön berechnen. Das ist das eine. Das andere, was mir aufgefallen ist, war, du hast dir jetzt immer den Barwert der Rechte berechnet und dann quasi abgezogen, vereinfacht
gesagt. Vom Verkehrswert. Lastenfreien.
Genau. Und am Schluss bleibt trotzdem noch ein bisschen was über und du sagst dann, ist aber trotzdem null.
Genau.
Und da kommen wir auf einen Punkt, der in der Praxis, auch in den Zulassungsgutachten, die ich so prüfe, ganz, ganz häufig vergessen wird, nämlich der Barwert eines Rechts ist nicht gleich dem Werteinfluss des Rechts.
Das war übrigens mein maximaler Lerneffekt der vergangenen Woche. Ich wollte es nur mal sagen. Frage an dieser Stelle. Das ist bestimmt eine richtig dumme Frage und ich frage sie trotzdem. Der Barwert eines Wertes, eines Rechts ist nicht der Werteinfluss. Aber wenn es jetzt, wir haben ja auch die Aufgabe, teilweise Rechte zu bewerten. Wenn jetzt da zum Beispiel ein Auftrag sagt, okay, bewerte mir nur das Wohnungsrecht, dann, kurze Frage übrigens, Wohnungs- oder Wohnrecht? Ich habe immer Wohnrecht gelesen, habe darauf
Wohnungsrecht.
Sehr geachtet.
Wohnungsrecht.
Okay, weil ich dachte gelesen zu haben, dass es Wohnrecht nämlich eigentlich heißt und habe dann irgendwie im Gutachten ganz penibel darauf, dass ich Wohnrecht schreibe. Aber das kann ich ja nochmal überarbeiten. Nein, aber das bedeutet, in diesem Fall, ein Auftraggeber sagt zu mir, bewerte mir das Wohnungsrecht. Da wäre der Barwert dann aber richtig, weil das ist dann der tatsächliche Wert dieses Rechts. Auch wenn er nicht analog ist mit dem Werteinfluss im Verkehrswert.
Richtig.
Okay.
Richtig. Im Paragraphen 1093 BGB steht übrigens drin Wohnungsrecht. Ne? Also das genau, also deshalb Wohnrecht ist nicht tatsächlich nicht die fachlich korrekte Definition davon.
Okay, dann habe ich, also entweder habe ich kurz abgeschaltet, indem ich es gelesen habe, aber ich habe darüber nachgedacht.
Der nächste Punkt, während du aus deinem Stanley Cup schlürfst, ist,
fürs Duell,
dass ja viele dazu übergehen, einfach Rechte dann in Abteilung, aus Abteilung 2 entweder oder halt ne, solche geplanten Dinge mit dem Sachwertfaktor zu multiplizieren, zum Beispiel. Also das habe ich auch schon gesehen, dass man sagt, ja, also die Rechte oder BOGs grundsätzlich sind ja marktanzupassen, so steht es auch in der Immowert-V. Und viele gehen dann hin und sagen, ja, okay, ich habe ja hier einen Marktanpassungsfaktor, weiß ich nicht, einen Sachwertfaktor und deshalb nehme ich auch hier meine 0,9 oder was weiß ich was. Und das ist halt nicht richtig, ja, weil also ich finde, an diesem Beispiel sieht man das. Also wir nehmen mal ein Beispiel, wir haben jetzt 200.000 Euro unbelasteten Verkehrswert und haben bedingt durch die lange laufenden Rechte noch, weiß ich nicht,
40.000
über. Ja. Trotzdem würde kein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer diese Immobilie im Moment kaufen, weil er würde sie 30 Jahre im Zweifel nicht nutzen können und auch keine Erträge erzielen. Und in deinem Fall sogar muss ja noch mal monatlich was gezahlt werden, 250 Euro. Ne? So. Und dann haben wir einen Punkt, dass wir sagen, und daraus ergibt sich ja aus der Logik, dass der Werteinfluss hier das Wert der Wohnungsrechte höher ist als bei dir zum Beispiel jetzt hier der Sachwertfaktor, der glaube ich bei 0, irgendwas lag, ne?
7,5 glaube ich, mhm. Ja. Das ist, wie gesagt, das finde ich total spannend jetzt mal an die Newbies da draußen, ne? Das ist, also ich finde, das ist so ein Klick, der jetzt auf einmal im Gehirn da ist, der sehr, sehr viel verändert hat, weil man hat ja nicht immer diese super Spezialfälle sofort, ne? Und auch das, wie gesagt, habe ich im vollen Ausmaß erst später erfahren, wie es dann darzustellen ist. Aber ich habe mich mit einem Kollegen dazu am Freitag unterhalten und habe ihm den Fall mal, wie gesagt, so komplett einfach geschildert. Und seine erste Reaktion war, guck mich an und sagt, naja, nix. Also kannst nichts runterschreiben. Wo ich sage, ja, macht halt voll Sinn. Aber ich wette mit dir, wenn ich jemanden fragen würde, der frisch aus der Ausbildung kommt, der würde sagen, naja, du berechnest das Wohnungsrecht und ziehst das dann vom lastenfreien Verkehrswert ab. Und das ist dann das Ergebnis. Ne? Deswegen diese, und das finde ich, das hatten wir ja schon auch bei den Gemeinbedarfsflächen. Dazu müsste man, glaube ich, auch noch mal was machen. Das ist nämlich total spannend, wo es um die Marktanpassung geht, wo man sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Markt habe, habe ich auch keine Marktanpassung. Das ist hier nicht richtig, ja. Aber das sind so übergreifende Dimensionen, die man einmal so für sich verstehen muss und die natürlich auch später im Fall des Falles anzuwenden. Ne? Also wie gesagt, nochmal, wenn hier eine Einheit nicht belegt gewesen wäre, das bedeutet, das Erdgeschoss wäre nicht auch noch durch ein Wohnungsrecht belegt gewesen, dann hätte ich ja eine nutzbare Einheit gehabt. Ich hätte entweder Träger erzielen können oder ich wäre selber eingezogen. Ist dann zwar auch meiner Meinung nach nochmal zu differenzieren, weil wenn ich mit einer Zwangsgemeinschaft lebe, ja, dann ist es auch nochmal irgendwie wertbeeinflussend. Aber ich hätte es wirtschaftlich nutzen können. Hier kann ich nichts außer meine vielleicht Zucchinis im Garten ansetzen.
Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Wenn jetzt diese eine Einheit da noch nutzbar gewesen wäre, dann wäre, und jetzt kommt so ein zweiter Aha-Effekt vielleicht, an immer noch einen Schluck, wenn diese, ich sag mal, Einheit Nummer 2 noch nutzbar gewesen wäre, dann wäre der Werteinfluss des Rechtes von Wohnung Nummer 1 ein anderer gewesen. Und das ist interessant, ja, dass ich quasi dadurch, dass ich etwas verändere, was nicht direkt mein Recht betrifft, ja, weil es eigentlich die andere Wohnung betrifft, trotzdem Einfluss auf mein Recht hat.
Oh. Weißt du, ich hatte ja ich habe es ja in meinen LinkedIn-Post am Wochenende geschrieben. Ich habe ja mal meinen Mann gefragt, ob er unseren Podcast hört. Der sagte, du, ich habe dich zu Hause, ich brauche es jetzt nicht auch noch im Auto. Finde ich in Ordnung, nicht cool, aber er hat recht. Und ich finde schon immer, dass wir trotzdem einen guten Job machen. Aber ich finde diese Patrick erklärt Anne die Welt. Also ich muss sagen, ich bin gerade so richtig glücklich.
Ich erkläre Freunde, dir ja nicht durch die Welt. Meine Fehler. Nein, ich erkläre dir ja nicht die Welt, sondern ich teile mit dir meine Gedanken. Das ist ja ein Unterschied. Du kannst für dich ja überlegen, ob du das annimmst oder nicht.
Ach so. Ja, nee, ist Blödsinn, was du mir erzählst.
Ja, dachte ich mir.
Das glaube ich dir nicht. Nein. Nein, aber es ist halt auch die Erfahrung, ne? Und das ist ja das, was wir ganz häufig sagen, weil wenn ich jetzt komplett allein auf weiter Flur gewesen wäre und ich hätte dieses volle Ausmaß gehabt und ich hätte mich wahrscheinlich mittlerweile rangetraut, aber jetzt so direkt nach der Ausbildung, ich hätte das nicht getan. Und das hat Gründe, meiner Meinung nach. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man einen Auftrag ablehnt, weil ich sage, ich traue es mir nicht zu, weil das ist ja auch dem Kunden gegenüber ansonsten maximal unfair, weil das ist auch so ein Learning, das ist aber nicht fachlich, sondern übergreifend. Wir richten ja hier richtig was an. Ne, also wir machen das ja nicht wie in einer Übung in der Ausbildung und rechnen da schön was aus und dann ist gut, sondern das landet bei einem Finanzamt. Das geht vor ein Gericht. Das verwendet irgendjemand, um sein Gebäude zu verkaufen. Ja, also wir haben ja tatsächlich einen Impact, großer Moment des Stolzes. Und deswegen ist es so wertvoll, mal mit jemandem, der das halt schon so lange macht und auch, ne, wie gesagt, schon Häuser bewertet hat, wo man eine zweite Schweinehälfte oder eine Schweinehälfte abtreten musste im halben Jahr, mal so zu hören, wie der sowas wahrnimmt. Und deswegen, ich finde das total toll und spannend.
Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hattest. Und zwar ging es um das Thema, dass das wie mit den Gemeinbedarfsflächen ist, dass es da keinen Markt gibt. Ne, und deshalb keine Marktanpassung. Und das ist, bei den Gemeinbedarfsflächen war das richtig. Wir haben ja keinen Wettbewerb. Und deshalb haben wir gesagt, ist die Marktanpassung 1. Ja. Bei dem Recht jetzt, also bei dem Haus jetzt ist es ein bisschen anders, weil es gibt ja einen Markt.
Ja.
Aber der Markt ist nicht bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Das ist ein bisschen was anderes, ne? Weil Gemeinbedarfsflächen ja nicht gehandelt werden, so wirklich, wenn dann innerhalb der Kommune, ne, zur Vermögensumschichtung. Aber bei Einfamilienhäusern habe ich ja einen Markt. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Deshalb habe ich da auch eine Marktanpassung, eine etwas andere, weil eben dieser Markt es nicht toleriert, dass man ein Haus kauft, mit dem man nichts anfangen kann, 30 Jahre im Zweifel. So.
Ja. Mhm. Ich würde sagen, die Marktanpassung findet ja auch vor der Berücksichtigung der Rechte. Also es gab ja trotzdem im Gutachten eine Herleitung eines Verkehrswertes, der meiner Meinung nach ohne diese Rechte bezahlt worden wäre. Ich fühle mich auch sehr wohl mit dem Ergebnis. Aber unter den Umständen das, würde das halt absolut niemand tun.
Ja, und jetzt müssen wir aber noch Folgendes machen. Wir müssen das Ganze jetzt nochmal sauber hinbekommen. Du hast ja quasi geschrieben, dass du einen Wert hast und hast dann begründet, warum der Wert in dem Fall jetzt null ist.
Deswegen, weil ich halt auch da, es wird ja tendenziell eventuell beim Finanzamt landen, ne? Mhm. Und da war es mir wichtig, auch nach Abstimmung mit dir und auch noch mit einer Kollegin, mit der ich drüber gesprochen habe, gesagt hat, okay, du musst halt wirklich sauber begründen, wie du jetzt von einem Restwert von 100.000, ne, das war's, auf null kommst. Und dann hast du mir erklärt, und ich hoffe, ich habe es in Zahlen ausdrücken können, schauen wir mal. Naja, du hast ja eins, also du hast A, den Grund und Boden, trotzdem, und B, hast du eine Restnutzungsdauer von 49 Jahren beim Haus. Mhm. Das Haus ist mal sehr, sehr, also wirklich kernsaniert worden. Ich habe dort einige Abschläge genommen, weil man das Haus quasi nach oben hin erweitert hat und unten auch entkernt hat, aber nicht, also das ist ja auch egal, das sind jetzt Details im Gutachten, 49 Jahre Restnutzungsdauer. Und die Wohnungsrechte aber in der Einheit nur 15 und in der anderen Einheit auf 21 Jahre laufen. Mhm. Ich also da quasi eine Differenz habe. Bedeutet, wenn jemand jetzt kaufen würde, wüsste er, die erste Hälfte meiner Restnutzungsdauer ungefähr, kann ich es nicht nutzen, danach könnte ich es nutzen. So, dann, ja, lass uns da vielleicht nochmal einsteigen.
Ja, gern. Also es gibt ja auch verschiedene Ansatzpunkte, wie man zum Beispiel das bewertet. Es gab zum Beispiel mal einen Ansatzpunkt, dass man gesagt hat, man unterstellt quasi die heutigen Marktdaten und guckt, wie viel ist dann quasi an Restnutzungsdauer noch über. Und das sind aber alles Dinge, wo ich sage, halte ich nicht viel von, weil in 20 Jahren in die Zukunft projizieren, wie dann der Markt ist und sich die Bodenwerte entwickelt haben, das weiß keiner. Mir ging es aber vielmehr um die korrekte Einordnung dieser Anpassung im Verfahren. Du hast ja jetzt im Prinzip das textlich begründet, das kann man so machen, also da gibt's ja kein richtig oder falsch, aber jetzt überleg mal für dich, was wäre deiner Meinung nach der fachlich korrekte Weg, wenn man das immowertkonform abbilden wollen würde, dass ich einen Restwert habe, aber der Wert dann null ist? Mit welcher Norm der immowert könnte man das begründen? Da kommt wieder mein Lieblingsparagraf, mein Lieblingsabsatz, Paragraph 7 Absatz 2, sonstige Zu- und Abschläge.
Ah, ich weide gerade meinem Samstagabend nach, bei dem ich mich mit Abzinsung und Aufzinsung und, aber erzähl das mal weiter.
Naja, also du kommst ja auf einen belasteten Wert. Und am Ende des Tages sagt ja der Paragraph 7 Absatz 2, wenn etwas in den Marktanpassungsfaktoren nicht hinreichend dargestellt ist, dann kann über sonstige Zu- und Abschläge der Wert durch den Sachverständigen korrigiert werden. Und da würde ich jetzt hingehen, weil in der sowohl in der Verfahrensgrundnorm das nicht so vorkommt, als auch nachher im Verfahren, kannst du im Prinzip deine Verkehrswertableitung machen, ja, deine vorläufige Verkehrswertableitung, die kommt dann, weiß ich nicht, auf 30.000, 40.000 Euro oder was weiß ich, und kannst dann aus meiner Sicht sehr, sehr gut hingehen und kannst sagen, im Übrigen nach § 7 Absatz 2 Immowert V nehme ich einen zusätzlichen Abschlag vor aus dem und dem Grund. Dann hast du das Immowert V konform nochmal bewertet und kommst dann durch diesen Abschlag, den du manuell als Sachverständiger dann vornimmst, auf deine 0 oder 1 Euro.
Das heißt, ich habe ja jetzt noch einen Restwert von ungefähr 100.000 Euro. Ich könnte jetzt diesen marktüblichen Abschlag in voller nominaler Höhe vornehmen und das gut und sauber begründen. Ja. Das ist natürlich, ach, du bist halt eine Rechenmaschine.
Nein, da habe ich nicht gerechnet. Das habe ich mir einfach für mich. Also ich versuche ja immer, und das übrigens geht an alle raus, die noch Zulassungsgutachten schreiben müssen. In 99,99 Periode der Fälle werden Rechte einfach 1:1 übernommen. Barwertig, ja? Ich finde, man muss, das steht auch so in der Immowert V, wenn sie BOG sind, diese Marktanpassung vornehmen. Und dazu gehört auch, dass man sich Gedanken machen muss, inwiefern das wirklich das Recht an sich, die Belastung durch das Recht, merkantil im Zweifel, eine Rolle spielt. Ja?
Ja.
Und ich habe, glaube ich, seit ewigen Zeiten kein Zulassungsgutachten mehr gesehen, in dem jemand, warum, also findet ihr eh schon schwierig, dass man immer Wohnungsrechte nimmt, aber gut, Wohnungsrecht gerechnet
Wegerechte.
Hat. Ja, und dann, ja, viel besser. Und dann nochmal zusätzlichen Abschlag gemacht hat, weil das wird einfach immer stumpf runtergerechnet. Und ihr wisst, ich bin jemand, der sagt, ich möchte, dass viel, viel mehr Verstand, also Sachverstand und auch Herz, Sachverstand mit Herz, in die Immobilienbewertungen einfließen, damit man wirklich marktkonforme Immobilienbewertungen hat. Das heißt, wenn ich mir den ganzen Krams da rausgerechnet habe, mir über nochmal, auch im Sinne des Paragraphen 7 Absatz 2 Immowert V, sich nochmal Gedanken zu machen, ist das, was ich jetzt da rausgerechnet habe, wirklich marktkonform? Weil ich kann es nicht im Modell abbilden. Ich kann da nicht am Sachwertfaktor deswegen rumfummeln.
Ja, eben. Also als du jetzt diesen Passus hier eingeleitet hast, habe ich kurz überlegt, ob du darauf hinaus wolltest. Und mir ist nämlich keine Argumentation eingefallen, wie das ginge. Großartig. Also, sorry, ich bin gerade sehr happy, weil dann kann ich dadurch meine... Also, ich erzähle mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe den Mietansatz halt genommen, ne, und habe den dann nach der Abzug der Zeit, also ich habe das in Einheiten getrennt, hat die Einheit Obergeschoss, Einheit Erdgeschoss, habe gesagt, okay, die ist jetzt noch 15 Jahre belegt, die oben ist noch 21 Jahre belegt. Das heißt, was habe ich für eine restliche Dauer, die mir bis zur Ende der Restnutzungsdauer noch erhalten bleibt? Dafür Mietansatz genommen, habe das abgezinst und kam dann tatsächlich auf einen Wert pro Einheit, der noch erhalten geblieben ist. So natürlich immer mit der durch die Bewirtschaftungskosten bereinigten Miete, weil man muss ja sagen, es ist ja, nee, das habe ich hier nicht unterstellt, das habe ich auch erfragt, so, dass natürlich derjenige, der nutzt, in dem Fall auch die Betriebskosten trägt. Ne? Also ja. Er muss nicht zahlen, aber er zahlt halt wenigstens die anfallenden Betriebskosten. Das ist also noch zu bereinigen. Und hatte dann einen Wert pro Einheit und der lag dann bei, weiß ich nicht, glaube in Summe, fast so ungefähr bei dem Wert, den ich nach Abzug der Rechte noch übrig gehabt hätte. Und jetzt ist aber der Punkt, hast du mich auch drauf gebracht und das stimmt. Ja, aber ich habe ja dann auch in 15, 20 Jahren eine 15 bis 20 Jahre alte, also 15 bis 20 Jahre altes Haus. Bedeutet,
älteres Haus.
Ja, na klar, also sind dann nochmal knapp 20 Jahre ins Land gegangen, ne? Und das möchte ich ja aber eine Vermietungssituation unterstellen. Also muss ich ja investieren, um entweder einen vermietbaren Zustand zu erhalten, plus eventuell halt auch gesetzliche Anforderungen erfüllen zu können. Ne? Das bedeutet, wenn ich dann hingehen muss und sagen muss, ich muss an den Fenstern irgendwas austauschen, ist natürlich recht naheliegend, dass sich das in einem ganz anderen Standard bewegen würde. Das kostet Geld. Und dann habe ich diesen Restwert, den ich errechnet habe, durch die Wohnfläche geteilt, kam auf einen Quadratmeterpreis Sanierungskosten und sagt, meiner Meinung nach ist es halt wegzurechnen, dadurch, dass ich ja dann halt auch sanieren muss, um wieder in den vermietbaren Zustand zu kommen. Dein Weg finde ich viel schöner. Der ist A, natürlich plausibler. B, ist ja meiner Meinung nach trotzdem sehr gut nachvollziehbar. Und es sind weniger Stellschrauben drin, wo eventuell da wieder jemand rangehen kann, warum haben sie das und warum und wie. Und ich sag mal, sich künstlich dann vielleicht eine Rechnung herzuleiten, die aber durch dieses Thema Sachverstand besser begründet gewesen wäre. Ne? Als wenn man dann jemand sagt, naja, aber sie haben ja jetzt hier ausgerechnet, dass die Wohnung im Erdgeschoss noch 60.000 Euro dann wert ist. Was macht man damit? Mhm. Oder wie können sie belegen, dass tatsächlich die Sanierungskosten diese 60.000 Euro dann verschlucken? Das ist meiner Meinung nach zwar darstellbar, ja, aber dein Weg ist natürlich viel eleganter. Also da,
danke.
Sehr cool. Rechenmaschine. Hm. Gerichtsgutachter Anne und Rechenmaschine Patrick. Ahu. Mega, also ich würde sagen...
Bevor das ausufert, lassen wir das mal.
Ja, ich denke auch. Bevor ich noch anfange zu weinen vor lauter Glück, weil ich jetzt was... Ja, nein, das ist diese... Also, ich bin begeistert. Naja, nein, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit zugehört habt. Wir versprechen euch, dass da, wir haben noch einiges in der Pipeline. Wir nehmen euch mal bei so einem Gerichtsverfahren jetzt mit. Dass ich begleiten darf, dass wir begleiten dürfen. Wie gesagt, wir haben noch eine richtig coole Spezialimmobilie, der kommt. Und ansonsten, ja, eine Sache hatte ich auch noch, die habe ich am Freitag aufgegriffen, eine unterstellte Umnutzung. Das können wir auch mal machen.
Ja.
Jetzt wird nie langweilig. Und wie gesagt, wenn das so weitergeht, kann ich am Ende der dritten Staffel dann eigentlich direkt zur IHK marschieren und sagen, ich bin Patrick approved, Sie können mir jetzt meinen ÖPUF-Stempel hier geben, bitte. Alles klar. Freunde, vielen, vielen lieben Dank.
Geht raus in die Welt und bewertet.
Dankeschön.
Aber mach richtig.
Ich heute auch.
Ja, aber richtig. Richtig. Mach das mal. Ne?
Bis dann. Ja, mach ich. Ciao.
Tschüss.
Euer ImmoMark2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Viele Gebäude enthalten noch immer Asbest, besonders aus den 60er und 70er Jahren. Sanierungen sind riskant, weil Asbest in Putz, Klebern und Fassadenplatten steckt. Wird es freigesetzt, kann es schwere Krankheiten verursachen. 2024 wurden über 2300 Verdachtsfälle gemeldet. 270 Menschen starben. Mit der neuen Gefahrstoffverordnung gibt es ein Ampelmodell zur Risikoeinschätzung. Arbeiten mit geringem Risiko sind nun erlaubt. Hochriskante Eingriffe bleiben Fachfirmen vorbehalten. Die BG Bau bietet einen Leitfaden mit Schutzmaßnahmen und praktischen Hilfen. Eigentümer müssen Betriebe über Baujahr und Nutzung informieren. Je nach Risiko sind Maßnahmen wie staubdichte Abtrennungen oder Unterdrucklüftungen erforderlich. Das war euer ImmoMark2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.